Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Thorsten Schröder.
Hallo und herzlich willkommen zum Start ins Wochenende.
Einen schönen guten Abend.
Es gilt vielen als ein Jahrtausendereignis, als etwas, was es so in dieser Dimension in den Alpen noch nie gegeben hat. Etwas, was Einsatzkräfte im Wallis in der Südschweiz seit Mittwoch machtlos zuschauen ließ. Seit vor zwei Tagen ein großer Teil des Birchgletschers im Lötschental abgebrochen ist, unendliche Mengen an Eis und Gestein ins Tal riss und fast nichts vom geräumten Bergdorf Blatten übrig ließ, lautet die Frage, was passiert als nächstes? Bei Blatten hat sich am Rande des verschütteten Gebiets aus dem Fluss Lonza ein riesiger Stausee gebildet. Sollte dieses Wasser überlaufen, droht eine enorme Flutwelle, die auch die Orte Wieler und Kippel unterhalb von Blatten treffen könnte. Viele Bewohner sind dort schon evakuiert worden und hoffen nun zusammen mit denen, die noch geblieben sind, dass der Stauwall aus Schutt hält. Michael Stocks.
Aktuelle Satellitenbilder zeigen das Ausmaß der Naturkatastrophe, die über das Schweizer Dorf Blatten hereingebrochen ist. Die Ortschaft, wo mal 300 Menschen lebten, nahezu komplett zerstört. Der Gemeindepräsident von Blatten spricht von Schicksalstagen. Die Geschichte von Blatten ist wie wegradiert, sagt er bei einer Pressekonferenz am Nachmittag.
Die Leute haben Hab und Gut verloren, außer das, was sie gerade auf dem Leib trugen. Häuser, Brücken, Immobilien gibt es nicht mehr und haben den Wert verloren. Kurzum, Ground Zero für Blatten.
Aus sicherer Entfernung schauen Einheimische auf den Ort der Katastrophe. Erschüttert, reden wollen sie nicht. Der Weg zum zerstörten Dorf Blatten abgesperrt, zu unübersichtlich die Gefahrenlage. Noch immer drohen weitere Felsabbrüche. Die befürchtete Flutwelle ist bisher ausgeblieben. Der Fluss, der sich nach dem Bergabbruch aufgestaut hat, läuft langsam ab. Ein wenig Erleichterung.
Was wir aber auch gesehen haben, dass trotz des fehlenden Überlaufs beim See, dass sich dort schon eine Art präferentieller Fließweg, sprich ein erstes Gerinne, abgezeichnet hat. Und dessen Verlauf hat uns doch optimistisch gestimmt, dass das Wasser sich einen guten Weg in die noch offene Lonza sucht.
Aber noch keine Entwarnung. Rund 20 Kilometer weiter im Tal haben die Bewohner von Gampel und Steg deshalb vorsorglich das Nötigste gepackt, falls es doch noch zu einer Flutwelle kommt. Ich habe 2-3 Fotos meiner Familie eingepackt, Dinge, die man nicht ersetzen kann. Es ist traurig. Meine Mutter ist 87 Jahre alt, kann kaum laufen, ist gehbehindert. Wir haben jetzt einiges vorbereitet, was einzupacken ist. 2 Kilometer lang ist der Schuttkegel, der seit dem Gletscherabbruch das Flussbett der Lonza blockiert. Ein Drittel des Materials in dem Geröll könnte nach Expertenschätzung Eis des Gletschers sein, der am Mittwoch abgebrochen war. Die Naturkatastrophe eine Folge der Erderwärmung?
Für diese Extremereignisse ist es statistisch halt sehr schwierig, aber viele Faktoren, die sich sehr stark ändern im Gebirge durch den Klimawandel, die sind dieser Art von Prozess nicht zuträglich.
Aus der Luft sind die Auswirkungen der Katastrophe besonders eindrücklich. Davon konnte sich die Schweizer Bundespräsidentin bei einem Überflug ein Bild machen. Sie sicherte den Betroffenen Unterstützung zu.
Wir sind in einem Land, das in der Lage ist, Hilfe zur Verfügung zu stellen. Wir haben die entsprechenden Fachleute. Wir haben auch die finanziellen Mittel. Das ist nicht selbstverständlich. Hier können wir auch dankbar sein. Und ich denke, das gibt auch eine Perspektive.
An Aufräumarbeiten im zerstörten Blatten ist noch nicht zu denken. Das Gelände zu instabil. Zukunftspläne gibt es trotzdem. Der Gemeindepräsident kündigt an, Blatten müsse wieder aufgebaut werden.
Sandra Bieger, in der Nähe des verschütteten Dorfes Blatten. Sandra, wie ist denn die Situation jetzt am späteren Abend?
Also ich würde sagen, es gibt verhaltenen Grund zu Optimismus. Und zwar im Laufe des Nachmittags hat sich ja tatsächlich ein Rinnsal hier unten im Tal, ein Rinnsalwasser, durch diesen Schuttberg gekämpft. Und aus diesem Rinnsal ist in den vergangenen Stunden tatsächlich ein steter Fluss geworden. Und der läuft ganz gleichmäßig. Ich weiß nicht, ob man auch das Rauschen hört, wie man es ja kennt aus den Bergen. Und also von Flut oder Schlammlawine ist zumindest zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht die Rede sein. Es gibt keine Spur. Also das gibt Verhalten Grund zu Optimismus. Wobei hier hinter mir kommen auch den ganzen Nachmittag schon Menschen zusammen, gucken sich das an. Man sieht ihnen an, sie sind zufrieden. Aber richtig optimistisch traut sich hier noch niemand zu sein, weil dazu haben die Menschen in den vergangenen Tagen einfach zu viel Schlimmes und zu Unglaubliches erlebt.
Also ein gutes Signal. Trotzdem in Blatten haben die Menschen ihr Zuhause, ihr ganzes Dorf verloren. In anderen Orten bangt man ja auch noch. Wie erlebst du die Menschen im Lötschental?
Als unglaublich solidarisch. Also man hilft sich gegenseitig, sei es mit Wohnraum, sei es aber auch mit so Sachen wie jetzt Kleidung. Die Menschen in Blatten haben ja alles verloren. Man stützt sich auch gegenseitig emotional. Es gibt auch viel Solidarität innerhalb der Schweiz. Es sind hier schon Großspenden eingegangen. Es gibt aber auch Anteilnahme aus dem In- und Ausland. Auch das gibt den Menschen hier im Tal Kraft. Gleichzeitig sind viele einfach unendlich traurig, weil sie langsam nach dem Schock so realisieren, dass sie alles verloren haben. Und alles umfasst ja jetzt nicht nur Materielles wie Häuser, Höfe, auch Hotels. Das ist ja hier eine Ferienregion, sondern auch persönliche Erinnerungsstücke, beispielsweise an die Eltern oder Fotos von den Kindern.
Sandra Bieger, vielen Dank für diese Eindrücke. Danke in die Schweiz.
Gerne.
Und das Gespräch mit unserer Reporterin haben wir kurz bevor es ganz dunkel wurde geführt, kurz vor der Sendung. Kämpfen gegen Wassermassen, die alles zerstören können. Damit haben auch weite Teile Bayerns, Baden-Württembergs und angrenzende Regionen genau vor einem Jahr fürchterliche Erfahrungen gesammelt. Mehrere Menschen starben. Tausende verloren ihr Zuhause, als nach anhaltenden Regenfällen die Flut kam und über Tage nicht wieder gehen wollte. Das Hochwasser hinterließ Schäden in Milliardenhöhe, die längst nicht beseitigt sind, und hinterließ die Frage, was müssen wir tun, damit uns das nicht wieder passiert? Florian Regensburger und Daniela Olivares.
Noch immer können Sabine und Thomas Egger nicht in ihr Haus zurück, leben bei einem Nachbarn auf dem Dachboden.
Also ich war hier im Wohnzimmer und dann habe ich von oben gesehen, von der Straße, was ist da los? Da ist dann so das Wasser gekommen, wo ich echt gedacht habe, es passiert was. Ich bin nur hintergesprungen ins Schlafzimmer, habe Klamotten raus vom Schrank und zu meiner Tochter raufgeschmissen. Ja.
Die Renovierungsarbeiten dauern, auch weil Handwerker schwer zu bekommen sind, aufgrund der Vielzahl von Schäden in der Region. Um kurz vor 8 Uhr morgens kommt das Wasser nach Babenhausen. Innerhalb weniger Minuten wird die Günz, eigentlich ein kleiner Nebenfluss der Donau, zum reißenden Strom. Allein hier werden 500 Häuser überflutet. Ganze Hausstände werden zu Müll. Viele Gebäude sind noch heute unbewohnbar. Um solche Katastrophen zu vermeiden, entsteht einige Kilometer weiter südlich gerade das dritte von insgesamt 5 geplanten Hochwasserrückhaltebecken im Günztal. Es soll vor einem Hochwasser schützen, wie es statistisch alle 100 Jahre auftritt. Vor einem Jahr kam das 1,5-fache dieser Wassermenge in Babenhausen an.
Also das 100-jährige Hochwasser ist ein statistischer Wert. Wenn das natürlich aufgrund des Hochwassers letztes Jahr nach oben geht, dann müsste eigentlich auch die Bauwerke entsprechend umgeplant werden oder zumindest die Bauwerke, die noch nicht gebaut sind.
Stefanie Kienle vom Wasserwirtschaftsamt hält aber nichts davon, die Anlagen immer noch größer und größer zu bauen.
Es ist sehr schwierig, noch einen größeren Hochwasserschutz flächendeckend zu realisieren. Es kann immer ein noch größeres Hochwasser kommen. Irgendwann funktioniert es nicht mehr, die Flächen sind nicht mehr da, es ist auch zu teuer.
Auch Schrobenhausen, rund 80 Kilometer weiter nordöstlich, stand unter Wasser. Das Pflegeheim St. Georg ist beim Hochwasserschutz selbst aktiv geworden und kauft Pumpen.
In unseren Schächten werden wir verschiedene Pumpen mit installieren. Das Ziel wird später sein, schneller zu pumpen, als dass es reinläuft. Wir haben die Türen, wo wir wissentlich wussten, dass sie nicht unbedingt wasserdicht sind, die sind ausgespritzt und abgedichtet worden.
Auch hier sind noch Häuser unbewohnbar. Geschäfte waren lange geschlossen. Obwohl schon viel geschafft ist, von Normalität ist die Stadt noch weit entfernt, meint Bürgermeister Harald Reisner.
Es hat schon die Stadt gravierend verändert. Man spürt die schlechte Stimmung teilweise immer noch. Klar, man kann die Leute verstehen. Da kann keiner glücklich sein mit der Situation. Aber es dauert halt so eine Zeit, bis wir die Schäden bearbeitet haben. Und ich hoffe, dass wir jetzt irgendwann nach vorne schauen können.
Auch in Babenhausen bei Sabine und Thomas Egger ist noch einiges zu tun.
Also, jetzt wird es echt höchste Eisenbahn. Und gestern habe ich schon Teile von der Küche geholt. Und dass wir einfach die Schubladen schon putzen können und einfach wieder anfangen. Ja, und der Garten ist einfach mein.
Ist unser Wohnzimmer aktuell. Ja.
Das nächste Weihnachten wollen sie auf jeden Fall wieder drinnen im Wohnzimmer feiern.
Und wir wollen das Thema vertiefen mit dem Klimaforscher Harald Kunstmann. Er beschäftigt sich an der Universität Augsburg mit regionalem Klima und Klimaresilienz. Guten Abend, Herr Kunstmann.
Guten Abend.
Ich habe es gerade gehört. Statistisch gesehen gibt es alle 100 Jahre so ein Hochwasser. Deshalb etwas provokativ gefragt. Können wir uns jetzt zurücklehnen?
Nein, denn diese Zahl täuscht tatsächlich. Sie suggeriert, dass wir nur sehr selten von so etwas getroffen werden. Wenn wir aber zum Beispiel das richtig ausrechnen, dann bedeutet das, dass wir innerhalb eines Zeitraums von 50 Jahren, bedeutet es, dass wir mit einer 40-prozentigen Wahrscheinlichkeit von so einem Ereignis getroffen werden. Und das bedeutet wiederum, wir sind gut beraten, uns auf diese Hochwasser einzustellen. Und auch wenn schon eins da war, kann auch in den nächsten Jahren schon das nächste kommen.
Okay, können wir es noch ein bisschen konkretisieren? Wie wahrscheinlich ist es, dass bald in den nächsten Jahren, in ein, zwei Jahren, wieder Hochwasser wie vergangenes Jahr oder im Ahrtal 2021, dass es die wieder geben wird und wo?
Es kann letztlich an jedem Ort dieses Starkregen-Niederschlagsereignis sich wiederholen. Die Orte variieren, aber je mehr Zeit vergeht, desto wahrscheinlicher ist es, dass der eigene Ort von so einem Ereignis getroffen wird. Das bedeutet auch, wenn ein Ort schon mal getroffen ist, kann er nochmal getroffen werden. Und es bedeutet auch, wenn ein Ort noch nicht getroffen war, dass er der nächste Ort sein kann, der betroffen sein wird.
Mhm. Herr Kunstmann, wir haben eben auch gesehen, wie Rückhaltebecken gebaut werden, um vorzusorgen. Wie gut können wir uns denn überhaupt schützen vor Hochwasser?
Der Hochwasserschutz basiert auf drei Säulen. Der technische Hochwasserschutz ist nur eine der drei Säulen. Wir haben noch den natürlichen Rückhalt, der wichtig ist, und natürlich das Management. Aber auch vom technischen Hochwasserschutz und insgesamt können wir keinen hundertprozentigen Schutz erwarten. Wir müssen mit Restrisiko leben und uns auch darauf entsprechend einstellen und weiter vorbereiten.
Und so schrecklich das nun alles ist, viele Leute sagen, okay, immerhin wären wir vorher gewarnt. Wie gut ist denn Deutschland tatsächlich in Sachen Frühwarnsystem aufgestellt? Wie gut arbeiten die?
Wir sind tatsächlich, was die Niederschlagsvorhersage angeht, mittlerweile sehr gut aufgestellt. Besonders dieses großkahlige Ereignis, wie wir es jetzt hier vor einem Jahr hatten, das war lange vorher, mindestens 48 Stunden, tatsächlich sehr gut vorhergesagt. Aber diese Niederschlagsvorhersage allein genügt nicht. Wir müssen auch besser wissen, was passiert mit dem Tropfen, wenn er auf den Boden aufkommt. Und das ist schon viel schwieriger, weil es hängt davon ab, wie viel Boden ist versiegelt, was ist die Vorsättigung des Bodens. Wie sind unsere baulichen Maßnahmen ganz genau? Und hier wird es viel schwieriger. Zusammengefasst, damit aus einem großen Niederschlag eine Katastrophe am Boden wird, da hängt es davon ab, wie wir den Boden gestaltet haben. Und hier fällt uns die Vorhersage tatsächlich noch viel schwieriger als die reine Niederschlagsvorhersage.
Nun ist das Hochwasser das eine, die Dürre das andere Extrem. Wetterprognosen sagen ja einen trockenen, zu warmen Sommer voraus mit Folgen für die Landwirtschaft, Waldbrandgefahr, für Wassermangel im Allgemeinen. Welche Entwicklung sehen Sie da?
Nehmen wir wirklich auch das Beispiel der Paar, das vorhin gezeigt wird in der Nähe von Schrobenhausen. Hier ist genau jetzt im Moment, ein Jahr nach dem großen Hochwasserereignis, haben die Grundwasserstände wieder sehr niedrige bis extrem niedrige Werte. Und das zeigt nochmal, wir müssen uns wirklich auf beide Extreme einstellen, auf zu viel Wasser wie letztes Jahr, aber auch eine Abfolge von mehr und mehr Trockenheit. Und ich persönlich bin der Meinung, das Problem der Trockenheit, das ist noch eine viel größere Herausforderung für die Anpassung als der Hochwasserschutz, der eh schon auch für sich eine Riesenherausforderung ist. Aber die Trockenheit wird uns noch weit mehr beschäftigen und sie wird viel schwieriger zu bewältigen sein, weil wir brauchen viel größere Flächen, wo wir Wasser besser infiltrieren lassen können. Und die Schäden, die mit der Trockenheit verbunden sind, mit dem Forst zum Beispiel, mit der Landwirtschaft, die sind in der Regel auch nochmals viel größer. Aber ja, wir müssen uns auf beide Extreme einstellen. Und es bedeutet auch, dass wir Hochwasserschutz und Niedrigwasserschutz, wir müssen es gemeinsam denken. Wir müssen Hoch- und Niedrigwasser auch gemeinsam besser managen.
Wenn wir nochmal bei der Dürre bleiben, welche regionalen Unterschiede und Besonderheiten beobachten Sie da?
Wir haben im Moment im süddeutschen Raum ein extremes Niederschlagsdefizit. Die Wahrscheinlichkeit, dass es noch kleiner ist wie im Moment die Dürre oder die Trockenheit, ist teilweise unter 2%. Das betrifft auch Regionen, die eigentlich grundsätzlich sehr feucht sind, also zum Beispiel in Oberbayern. Und das zeigt auch Regionen, die bis jetzt noch gar nicht dieses Phänomen und das Problem der Trockenheit auf dem Radar hatten, dass man wohl beraten ist, sich auch hier mehr und mehr darauf einstellen. Aber das gilt natürlich auch für alle weiteren Regionen. Wir haben in Deutschland unterschiedliche Regionen, die von jeher schon sehr trocken sind. Da gehören Teile von Franken dazu, gehört Brandenburg dazu. Man hat seine Techniken, sich hier besser darauf einzustellen, aber diese Trockenheit wird noch intensiviert und vor allem die Trockenjahre können auch hintereinander kommen, so wie wir es 2018 erlebt haben. Und die Abfolge von Extremen, das ist nochmal eine neue Herausforderung für die Gesellschaft, aber auch für die Ökosysteme, die immer weniger Zeit haben, sich davon wieder zu erholen.
Und möglicherweise ja auch, oder ganz dringend sicherlich auch für die Politik. Das Thema Klima genießt gerade nicht wirklich höchste Priorität, weil andere Probleme größer erscheinen, auch weil Populisten den menschengemachten Klimawandel komplett leugnen. Wie beobachten Sie das?
Ich beobachte das tatsächlich in der Kommunalpolitik, da wo die Politiker wirklich mit den Problemen wie dem Hochwasserschutz oder der Trockenheit zu tun haben, eine sehr große parteiübergreifende Offenheit und Bereitschaft da ist, in die Anpassung zu investieren. Allerdings ja, in der großen übergeordneten Bundesrepublik, da würde ich mir wünschen, ist auch mein Appell, dass man den Klimaschutz in einem parteiübergreifenden Konsens als gesamtgesellschaftliche Aufgabe wahrnimmt. Denn letztlich, es ist kein Parteithema. Es geht um die Bewahrung der Lebensgrundlagen. Es ist damit eigentlich ein konservatives Thema. Und die Anpassung muss sozialverträglich passieren. Also es muss sozial passieren. Das heißt eigentlich, unser gesamtes politisches Spektrum muss es sich als Kernaufgabe und als Hauptaufgabe auf die Fahne schreiben, das ganz ernsthaft zu machen. Und dann, wenn alle Parteien das ernst nehmen, dann habe ich tatsächlich berechtigte Hoffnung, dass auch hier in Deutschland in Zukunft etwas weitergeht.
Sagt Klimaforscher und Hydrologe Harald Kunstmann von der Universität Augsburg. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Am kommenden Sonntag gibt es in Mexiko weltweit Einmaliges. Mehr als 2000 Richter werden direkt durch das Volk gewählt. Das hört sich erstmal nach ausgemachter Demokratie an. Und als diese Neuerung im September vergangenen Jahres von der linksgerichteten Regierung beschlossen wurde, wollte sie damit auch ein, Zitat, verrottetes Justizsystem, das nur den politischen Eliten diene, verabschieden. Doch die Direktwahl, die birgt auch Gefahren. Denn es wird befürchtet, dass die mächtigen Drogenkartelle, die weite Teile des Landes und damit auch die Wähler kontrollieren, so mehr Einfluss auf die Justiz bekommen könnten. Marie-Christine Böse.
Francisco Herrera auf Wahlkampftour in Michoacán. Er will Strafrichter werden über die ganz schweren Verbrechen urteilen. Drogenhandel, Waffenhandel und Mord. Er war schon mal Staatsanwalt hier, sei der Richtige für das Amt. Man muss in dem Amt ehrlich und aufrichtig sein. Andere sagen, Herrera sei die schlechteste Wahl, hochkorrupt, mit Drogenbanden verstrickt, verwickelt in zwei Journalistenmorde. Die Presse verpasste ihm einen Spitznamen, Fiscal del Terror, Staatsanwalt des Schreckens. Ich habe damit nichts zu tun, sonst wird es ja einen Haftbefehl gegen mich geben. Gibt's aber nicht. Michoacán, Mexiko, eine gefährliche Region. Die Drogenmafia hat hier mehr Macht als der Staat. Dass schwere Verbrechen nicht aufgeklärt werden, kommt ständig vor. Wie der Mord an Journalist Armando Linares vor nun 3 Jahren. Armando erinnert sich, seine Frau hatte zur Korruption in der Stadt recherchiert. Manchmal ging er ans Telefon und sein Gesicht veränderte sich. Er sagte, das waren wieder diese Leute. Sie sagen, ich soll aufpassen und bloß still sein. Sie wisse nicht, wer ihn ermorden ließ, beteuert sie. Ihr Mann aber, das belegen Artikel von damals, hatte von Drohungen erzählt, von Francisco Herrera. Dass der nun genau hier Strafrichter werden könnte, halten Menschenrechtler für Wahnsinn. Um Verkehrspolizist in Mexiko zu sein, muss man bestimmte Zuverlässigkeitsprüfungen durchlaufen. Aber bei den Kandidaten, die über Mitglieder von Drogenkartellen Urteile fällen sollen, gab es überhaupt keine Voruntersuchung. Die Richterwahl, die große Justizreform, sorgt schon bei der Verabschiedung für Proteste. Mexikos linksgerichtete Regierung drückte sie durch, weil die Justiz als bestechlich und ineffizient gilt. Es müssten neue Richter her. Die Risiken aber sind groß. Die Listen, oft kompliziert, die Kandidaten kennt häufig keiner. Man kennt sich nicht wirklich aus, sagt der Herr mit dem Hut. Jetzt kennen Sie ja mich, antwortet Herrera. Kritiker fürchten zudem, dass Richter nun nicht mehr unabhängig entscheiden, dass die Regierungspartei bald auch die Justiz dominiert, dass Drogenkartelle ihre Kandidaten platzieren. Mit seinem Team fand Menschenrechtler Miguel Mesa 20 hochriskante Kandidaten. Silvia Delgado etwa, hier im Wahlkampf an der Grenze zu den USA. Die Anwältin verteidigte einst den mächtigsten Drogenboss Mexikos, El Chapo Guzmán. Wir sagen ja nicht, dass sie selbst eine Mörderin und Drogendealerin ist. Aber dass sie vor einigen Jahren noch einen der mächtigsten Kartellbosse verteidigt hat und jetzt Strafrichterin werden will, das halten wir für ein Sicherheitsrisiko. Die Wahlbehörde weist Kritik zurück. Solange Kandidaten nicht verurteilt sind, könnten sie antreten. Es gelte die Unschuldsvermutung. Allein, sagt die Witwe des ermordeten Journalisten, in Mexiko gibt es ja oft keine Gerechtigkeit und keine Urteile. Und leider auch wenig Aussicht, dass sich das mit der Richterwahl ändert.
Und wir sind angekommen bei den Kurznachrichten. Die hat Thorsten.
Der Tech-Milliardär Elon Musk hat seine Tätigkeit als Berater der US-Regierung beendet. Auch ohne ihn soll die neu gegründete Behörde für staatliche Effizienz DOGE aber weiter Ausgaben der Regierung senken. Bisher hat sie die angestrebten Einsparungen bei weitem nicht erreicht, obwohl mehrere tausend öffentlich Bedienstete entlassen wurden.
Ein goldener Schlüssel für das Weiße Haus als Abschiedsgeschenk für den reichsten Menschen der Welt. Symbol für die tiefe Männerfreundschaft zwischen Donald Trump und Elon Musk, allen Spannungen der vergangenen Wochen zum Trotz. Er ist einer der größten Unternehmer, die die Welt je hervorgebracht hat. Er hat sein großes Talent in den Dienst unserer Nation gestellt. Das wissen wir zu schätzen. Kein Kommentar zur jüngsten Kritik von Musk an den Steuerplänen des US-Präsidenten. Kein Wort zu den nicht erreichten Zielen, die sich der Tech-Milliardär selbst gesetzt hatte. Stattdessen viel Eigenlob und die Ankündigung, dass der Kahlschlag in den US-Behörden weitergehen soll. Ich freue mich darauf, dem Präsidenten weiterhin als Freund und Berater zur Seite zu stehen und das DOGE-Team zu unterstützen. Wir arbeiten unermüdlich daran, $1 Billion an Verschwendung zu vermeiden und Kosten zu senken, was dem amerikanischen Steuerzahler zugutekommen wird. Musk geht aber wohl nicht so ganz. Als persönlicher Berater und Großspender dürfte er dem US-Präsidenten erhalten bleiben.
Bundesinnenminister Dobrindt hat bei seinem Antrittsbesuch in Tschechien die verschärften Grenzkontrollen verteidigt. Diese seien so lange nötig, bis eine gesamteuropäische Lösung gefunden sei. Dobrindts tschechischer Amtskollege Rakušan sprach von einer Ausnahmesituation, die möglichst bald beendet werden sollte. Kontrolliert werden müsse nicht an den Binnen-, sondern an den EU-Außengrenzen. Deutschland und Tschechien haben eine mehr als 800 Kilometer lange Grenze, die täglich viele Pendler überqueren. Bundesaußenminister Wadephul hat angekündigt, dass die Waffenexporte an Israel angesichts des Vorgehens im Gazastreifen überprüft werden sollen. Es müsse untersucht werden, ob die Vorgänge dort mit dem Völkerrecht in Einklang zu bringen seien, sagte er der Süddeutschen Zeitung. Zugleich stellte Wadephul aber klar, Israel müsse sich gegen Angriffe von außen verteidigen können, etwa gegen die Houthi-Miliz, die Hisbollah und den Iran. Die Europäische Raumfahrtagentur ESA feiert heute ihr 50-jähriges Bestehen. Sie wurde 1975 von 10 Staaten gegründet, um von den USA und ihrer NASA unabhängig zu werden. Mit der ESA flogen die deutschen Astronauten Alexander Gerst und Matthias Maurer ins All. Inzwischen hat sie 23 Mitgliedstaaten. Die ESA beteiligt sich unter anderem am neuen Mondflugprogramm der NASA.
In Leipzig steht man gerade Kopf. Das internationale Turnfest heißt Zehntausende Sportbegeisterte aus der ganzen Welt willkommen. Ein großes Ereignis mit großer Geschichte. Das erste Turnfest gab es 1860 in Coburg, als man noch von Leibesertüchtigung sprach. Wettbewerb und Wettstreit waren vor allem zu DDR-Zeiten auch eine Show im sozialistischen Gleichschritt. Längst muss man beim Turnfest nicht mehr auf einen Spagat zwischen Sport und Politik Acht geben. Katja Stieler war mittendrin in Leipzig bei Turnern und deren ehrenamtlichen Begleitern.
Der Wettkampf steht kurz bevor. Überall auf der Einturnfläche wuseln Gymnastinnen herum. Aber die, die gleich dran ist, fehlt.
Die Pia, die als nächstes dran ist, ist nicht da.
Dann müssen wir mal suchen, wo sie ist.
Zum Glück ist Pia schnell zu finden. Und so kommt die Gymnastin noch rechtzeitig zu ihrem Auftritt. 3500 ehrenamtliche Helfer sorgen beim Deutschen Turnfest dafür, dass alles rund läuft. Und sie sorgt dafür, dass es den Helfern gut geht. Susanne Thieme ist eine der guten Seelen des Turnfestes. Mehrfach am Tag dreht sie ihre Runden auf der neuen Messe, wo ein Großteil der Wettkämpfe stattfindet. Und Aufgaben hat sie eine Menge.
Dass es allen gut geht, dass alle wissen, wo die Getränkestationen sind, wo es Kaffee und Wasser für alle gibt, wo die Toiletten sind, wann sie ihre Pausenablösung bekommen und ob mit dem Einchecken und mit ihrer Schichtplanung alles geklappt hat.
Denn ohne die vielen Helfer würde die weltweit größte Wettkampf- und Breitensportveranstaltung nicht funktionieren. 80.000 Sportler sind nach Leipzig gereist und zusätzlich mehrere hunderttausend Gäste aus dem In- und Ausland. Die ganze Stadt steckt im Turnfestfieber.
Tolle Action und alle Sportler, alle mit uns auf einer Wellenlänge und wir ziehen alle an einem Strang. Also es ist eine ganz, ganz tolle Sache. Schade, wer nicht hier ist.
Die ganze Atmosphäre, also das Sportliche, so viele Sportarten und dass alle sehr kameradschaftlich sind.
Es gibt für jede Leistungsklasse einen passenden Wettkampf. Das, weiß nicht, Turnen ist einfach eine super vielseitige Sportart und alle können mitmachen, es ist für jeden was dabei.
Für die Trampolinspringer, die sich in die Höhe katapultieren, für Showgruppen, die das Ergebnis ihrer monatelangen Arbeit zeigen, und vor allem für die vielen Kinder, die einfach Spaß an der Bewegung haben. Die Spitzenturner sind ebenfalls auf dem Turnfest dabei. Sie kämpfen um die Europameistertitel. Und auch für die Profis ist ein so turnbegeistertes Publikum nicht selbstverständlich.
Dass sie während der Übung so anfangen zu klatschen und das zu feiern, das war so toll. Ich hatte während meiner Bodenübung, kurz vor der letzten Bahn, hatte ich Gänsehaut. Ah, Wahnsinn!
Mit dieser Anfeuerung liefert er ab. Im Gegensatz zu Nils Dunkel sind viele Breitensportler in Leipziger Schulen untergebracht. Hier wurden kurzerhand die Klassenzimmer zu kleinen Herbergen umfunktioniert. Komfort spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle.
Das hat vielleicht auch so ein bisschen diesen gewissen Charme des Turnfestes, zu sagen, man hat diese Camping-Atmosphäre, man bringt seine Matte mit, man sucht sich eine Ecke, richtet sich als Verein auch in den Räumlichkeiten irgendwie ein bisschen schön ein.
Um am nächsten Tag wieder fit zu sein, denn das Mitmachangebot ist riesig. Es gibt Fachvorträge, Workshops und neue Trends zum Ausprobieren. Und fast überall trifft man auch Toni, das Maskottchen des Turnfests, das für viel Begeisterung sorgt. Auch um sein Wohlergehen ist Susanne Thieme besorgt, denn auch in dem Faultier steckt ja ein Helfer.
Geht's unserem Toni gut? Habt ihr genügend Pausen zu trinken, wenn er mal aus dem Kostüm schlüpfen darf?
Haben wir, wenn wir ein Eckchen finden, wo er mal rausschlüpfen kann, ja.
fast 9 Stunden in einem Faultierkostüm zu verbringen, kann genauso schweißtreibend sein wie eine Bodenübung. Deshalb kümmert sich Susanne Thieme darum, dass das Kostüm regelmäßig gewaschen wird. Schließlich wird das ganze Wochenende in Leipzig noch geturnt.
Und für alle, für die Rasenmähen mehr ist als das schnöde Kürzen einer schlichten Pflanze, für die haben wir etwas, was die Seele des Mähenden streicheln dürfte. Rasenmäher-Poesie. Die gibt es wirklich. Begründet, wo wohl? In England, schon zu Shakespeares Zeiten im 17. Jahrhundert, hat sich das Dichten rund ums Graskürzen zu einer eigenen Kunstform entwickelt. Kindheit, Männlichkeit, Sterblichkeit, Krieg und Frieden, für all das und noch vieles mehr dient das Rasenmähen als in Gedichtform gegossene Metapher. Hat Mareike Aden auf englischem Rasen erfahren.
Rasenmähen, für so manche in England geradezu poetisch. Dichter Philip Larkin schreibt Ende der 70er Jahre:
The mower stalled twice. Kneeling, I found a hedgehog jammed up against the blades. The first day after a death, the new absence is always the same. We should be careful of each other. We should be kind while there is still time.
Zeilen, die Francesca Gardner nicht aus dem Kopf gingen. Die Literaturwissenschaftlerin an der Universität Cambridge begann mit der Recherche und entdeckte ein Mini-Genre, die Rasenmäher-Poesie. Das geht hunderte von Jahren zurück. Die ersten Gedichte stammen aus der Zeit, als noch mit der Sense gemäht wurde. Und dann geht es weiter bis ins 21. Jahrhundert mit Rasenmähern, wie wir sie kennen. Und die Motive sind verschieden. Da geht es um Tod, Herzschmerz, Sucht oder Familie. Sie trifft damit einen Nerv. Vor allem in der Universitätsstadt Cambridge. Hier pflegen sie akademische Exzellenz, Traditionen und ihren Rasen. Manche Flächen dürfen nur von hochrangigen Fakultätsmitgliedern betreten werden. Alle anderen haben den Gehweg zu nehmen. In einem Nachbarort von Cambridge ist Gärtner Kenny Lawrence in seinem Element. Selbst an seinem freien Tag, der Bolzplatz nebenan, hat es bitter nötig. Er findet, Rasen und Mäher verdienen all die Aufmerksamkeit. Wir Engländer sagen, mein Haus ist meine Burg. Der Rasen gehört dazu. Und sonst gäbe es kein Wimbledon, kein Fußball. Ob Erinnerungen an rasenmähende Väter oder gescheiterte Liebe, Rasenmäher-Poesie ist überraschend gefühlvoll. Wie bei Andrew Marvell, der im 17. Jahrhundert das Lied des Mähers schrieb. Darüber, wie sehr die unglückliche Liebe zu Juliana das rasenmähende lyrische Ich verletzt.
And in the greenness of the grass did see its hopes as in a glass. When Juliana came and she, what I do to the grass does to my thoughts and me.
Dass selbst im Rasenmäh-Mekka Cambridge jetzt mehr Wildblumen zugunsten von Natur- und Insektenwelt stehen, das macht Francesca Gardner überhaupt keine Sorgen. Im Gegenteil, sie hofft sogar auf neue Impulse für das Genre der Rasenmäher-Poesie.
Und wir schauen jetzt, ob beim Wetter alles im grünen Bereich ist, Sven. Wie wird das Wochenende?
Ja, leider nicht alles im grünen Bereich, Jessie, denn da sind wieder Unwetter unterwegs. Wir haben ja von gestern auf heute schon gemerkt, wie es mit den Temperaturen rabiat nach oben ging. Und jetzt wird die Luft eben deutlich schwüler. Und deswegen habe ich auch gleich hier eine solche Unwetterwarnkarte vorbereitet, denn der morgige Tag ist durchaus mit ordentlich Gefahren versehen, gerade in diesem rot schraffierten Bereich. Das Ganze kann schon im Verlauf des Vormittags losgehen. Südliches Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen, dort Rhein-Main-Gebiet. Und wird dann im Verlauf des Nachmittags hier ein bisschen nach Süden wandern, Richtung Schwarzwald, nördliches Baden-Württemberg, Franken, dann aber auch rüber Thüringen und auch in Richtung Sachsen. Und diese Unwetter haben es da, wo sie sind, dann durchaus in sich. Bis zu 50 Liter Regenwasser können in sehr kurzer Zeit fallen. Kleine Flüsse und Bäche können über die Ufer treten, möglicherweise Keller voll. Laufen. Windböen bis 110 Kilometer, vielleicht sogar ein bisschen mehr sind möglich. Und dann ist auch Hagel ein Thema. 2, 3, vielleicht möglicherweise bis 4 Zentimeter Hagelkorngröße. Also ein dickes Achtung für dieses Gebiet schon ab dem Verlauf der späteren Vormittags-, Mittags- und Nachmittags. So, jetzt gucken wir uns noch den Film an. Was passiert ansonsten? Wir haben nach Norden einige Wolkenfelder, die unterwegs sind. Im Verlauf der Nacht im Süden ist es meistens klar. Aber dann geht es morgen Vormittag in den von mir genannten Gebieten schon los mit den teils unwetterartigen Gewittern. Die haben wir ausführlich besprochen. Nördlich und auch südlich davon ist das Ganze allerdings noch deutlich ruhiger. Die Temperaturen in den Frühstunden liegen meistens in einem Bereich so zwischen 10 und 16 Grad. Und morgen Nachmittag im Südwesten, Markgräflerland, Oberrhein, Hochrhein, durchaus bis 32 Grad, häufig die 30. In der schwülen Luft in der Mitte Deutschlands 28 Grad, im Ostseeumfeld eher 21 bis 23, auf Helgoland 17. Diese Gewitter ziehen nach Osten und Südosten weiter in Richtung Sonntag, Montag im Süden weitere Niederschläge, aber dann kommen die Temperaturen etwas zurück und wir können durchschnaufen.
Lieber Sven, danke für die Wetterwarnung und weiterhin gute Besserung, ne? Mir Hals und Stimme. Alles Gute. Danke. Geht.
Tschüss.
Freitag, 22.20 Uhr, Zeit für Ladenschluss hier. Es geht weiter mit einem Tatort.
Und darin ermitteln die Hauptkommissare aus München.
Morgen sind wir wieder da. Sie hoffentlich auch, würden uns freuen. Tschüss.
Tschüss.